Der Missbrauch des Egos. Wenn wir im Ego sind, dann missbrauchen wir die Welt dafür, um gegen uns selbst Krieg zu führen. Wir missbrauchen andere Menschen dafür, uns selbst klein zu halten. Wir missbrauchen unsere Vergangenheit als Begründung dafür, uns in der Gegenwart immer wieder Schaden zuzufügen. Wir missbrauchen unseren Körper dazu, unseren mangelnden Selbstwert zu begründen. Wir missbrauchen alle Situationen und Begegnungen dafür, uns selbst zu beweisen, wie begrenzt und getrennt wir sind. In allem, was das Ego erlebt, möchte es seine eigene Wertlosigkeit unter Beweis stellen. Oder es möchte seinen künstlich erzeugten Eigenwert auf Kosten anderer erhöhen. Das Ego kennt nichts anderes als Missbrauch, denn alles, was es in die Finger bekommt, wird durch seine Getrenntheitsfrequenz kontaminiert. Hüte vor dem Ego, was dir heilig ist, denn das Ego entehrt und entwürdigt auch noch das Heiligste und zieht es mit in seinen Sumpf. Es bekriegt das, was es vorgibt zu lieben. Seine Liebe besteht darin, etwas zu zerstören, es zu seinem eigenen Vorteil auszunutzen und dann achtlos wegzuwerfen, wenn es keinen Vorteil mehr bietet. Für das Ego ist Liebe gleich Begierde. Es ist ein Haben-Wollen, ein Besitzen, ein Brauchen. Und damit auch immer ein Gebrauchen und Missbrauchen. Und wer sich gleichermaßen gegenseitig braucht, pflegt dann eine Beziehung, in der beide aneinander ziehen und sich gegenseitig aussaugen. Das Ego ist ein Nutznießer, ein Parasit, ein Vampir. Es saugt aus allem und jedem das heraus, was es glaubt zu brauchen, vollkommen ungeachtet dessen, wie es dem anderen dabei geht. Und so betrachtet es alles im Leben als Mittel zum Zweck, um sich selbst zu erfüllen und glücklich zu machen und um sich selbst das zu nehmen, was es glaubt zu brauchen. Es teilt die Welt in nützlich und unnütz auf. Und alles, was es glaubt zu brauchen, gilt als nützlich. Andere Menschen und andere Wesen sind dem Ego im Grunde genommen gleichgültig. Denn es geht ihm nur darum, was es durch die anderen Wesen oder Menschen für sich selbst gewinnen kann. Es instrumentalisiert die gesamte Welt dafür, seinen eigenen inneren Mangel zu kompensieren. Die Welt ist dafür da, um mich glücklich zu machen. Und die Wesen in dieser Welt wurden ausschließlich dafür geboren, mir und meinem Glück zu dienen. So denkt das Ego insgeheim. Immer wenn das Ego etwas gibt, dann nur mit dem Hintergedanken, dadurch etwas Besseres bekommen zu können. Es ist ständig auf der Suche nach Erfüllung und Glück. Und es macht das Außen für sein eigenes Glück oder Unglück verantwortlich. Besonders raffiniert setzt das Ego die Idee von Schuld ein, um an das zu gelangen, was es sich insgeheim von der Welt oder von anderen Wesen in der Welt erhofft. Bekommt das Ego das, was es will, dann wird das Gewollte noch im selben Moment wertlos. Es entwertet es dadurch, dass es Macht und Herrschaft darüber erlangt. Solange das Ego etwas noch nicht besitzt, besitzt dies einen Anreiz, einen Wert. Doch sobald das Ego es erhält, wird dieser Besitz gleichermaßen wertlos wie alles andere im Leben des getrennten Bewusstseins. alles, was das Ego bekommt oder erreicht, ist schon wieder uninteressant, weil es davon lebt, ewig unerfüllt zu bleiben. Es kann Zustände des Glücks oder des Erfülltseins nur für sehr kurze Momente aushalten und beginnt dann schnell wieder damit, auf Trennung und Abstand davon zu gehen oder es in irgendeiner anderen Weise abzuwerten. Das Ego lebt in einer ständigen Projektion und es erkennt überhaupt nicht, dass es permanent nur mit sich selbst konfrontiert ist, wenn es in den Krieg gegen andere Egos zieht. Sein Leben ist ein ständiges Hin- und Herpendeln zwischen Lust und Unlust, zwischen Verlangen und Abneigung, zwischen dem, was es will und dem, was es nicht will. Es lebt in permanenter Angst, in einem ständigen Gefühl der Kontraktion und der Bedrohung. In jedem Moment könnte etwas Bedrohliches geschehen, etwas Schlimmes passieren und hinter jeder Ecke lauert eine Gefahr. Dies ist die unterschwellige Haltung, die das Ego der Welt entgegenbringt. In psychischen Erkrankungen werden diese Tendenzen, die das Ego in sich pflegt, deutlicher sichtbar. Doch jeder Mensch trägt sie in sich, solange er sich noch nicht von den Bindungen an das Ego befreit hat. Das Ego selbst ist eine Krankheit. Es ist die Krankheit des gespaltenen Geistes, und kein gespaltener Geist kann heil und gesund sein. In der Welt wird das als gesund bezeichnet, was normal ist und der allgemeinen gesellschaftlichen Norm entspricht. Doch was ist, wenn genau diese Norm bereits eine Erkrankung darstellt, wenn doch die Norm das Sein im Ego ist? Könnte der Ego-Geist erkranken, dann könnte man ihn auch heilen. Doch wenn der Ego-Geist als solcher die Krankheit selbst darstellt, dann kann darin keine Heilung gefunden werden. Die westliche Psychologie unterscheidet zwischen einem gesunden und einem kranken Ego, wohingegen die östliche Weisheitslehre das Ego per se als krankhaft beschreiben. Die gesamte klassische westliche Psychologie arbeitet innerhalb des Egos und unterscheidet zwischen dem normalen Ego und den vielen Formen von pathologischen Egos, ohne das Ego selbst als Krankheit zu erkennen. Für den Westen ist die Norm der allgemeinen Masse der Richtwert für Gesundheit. Für den Osten sind dies die wenigen erwachten Wesen, die das Ego in sich aufgelöst und überwunden haben. Die westliche Psychologie unterscheidet zwischen einem gesunden und einem kranken Ego, wohingegen die östliche Weisheitslehre das Ego per se als krankhaft beschreiben. Der gesunde Bewusstseinszustand im Osten ist der eines Buddhas oder Jesus, und alle anderen Menschen sind von diesem ursprünglich heilen Bewusstseinszustand abgewichen. In der klassisch-westlichen Psychologie hingegen würde das Bewusstsein eines Buddhas pathologisiert werden, weil es maßgeblich von der allgemeinen Norm abweicht. Der Westen hat seine kostbarsten Schätze an das Kreuz genagelt, sie verfolgt und verbrannt, denn er hat in ihnen eine Bedrohung und nicht das Geschenk der Befreiung sehen können. Wenn das Ego auf etwas Gesundes, Heiles und Heiliges trifft und es nicht unter seine Macht bekommen oder für sich instrumentalisieren kann, so fängt es damit an, es zu bekämpfen. Für das Ego ist das Heile eine existenzielle Bedrohung. Und weil das Heile und die Wahrheit überall und immer gegenwärtig ist, hat das Ego allen Anlass, sich ständig vor allem zu fürchten, sich vor allem schützen zu wollen oder alles zu bekriegen. Es fürchtet nichts so sehr wie die Liebe, die überall dort in Erscheinung tritt, wo das Ego nicht mehr ist. Das Ego fühlt sich einerseits von dem Licht und der Liebe angezogen, wie eine Motte von der Kerzenflamme. Die Liebe zieht das Ego an und es stößt sich von ihr wieder ab, weil es nicht bereit dazu ist, in ihr zu verbrennen. Die gesamte Existenz des Egos baut darauf auf, sich von der Liebe getrennt zu halten und alles Mögliche zu inszenieren, um sich selbst nicht lieben zu müssen. Das Ego findet in allem Gründe und Begründungen, weshalb es gerade nicht möglich ist, zu lieben und ein Leben in Glück, Frieden und Erfüllung zu führen. Es findet in allem ein Haar in der Suppe. Und wenn einmal irgendwo keine Fehler und keine Probleme in Sichtweite sind, dann wird es argwöhnisch und vermutet doch irgendwo einen Haken an der Sache. Möchte das Leben dem Ego ein wenig Glück schenken, so lehnt es dies ab oder fragt sofort, was es denn dafür bezahlen müsse oder ob es dieses Glück überhaupt verdient habe. Das Ego kennt nur Wert im Angesicht von Gegenwert. Es kennt nur Geben und Nehmen als Tauschhandel, aber es kann nichts annehmen oder wertschätzen, was frei und grenzenlos zur Verfügung steht. Das Ego verhandelt selbst noch mit Gott darüber, was es denn von ihm bekommen könnte. Ich habe nun schon so und so lange gebetet, bin nun schon so und so lange auf dem spirituellen Weg und habe so viele Stunden meditiert. Jetzt muss ich aber dieses oder jenes dafür bekommen. So verhandelt das Ego mit Gott, um etwas von ihm zu erzwingen. Doch man kann das Leben und das Göttliche nicht zwingen oder bestechen, wie es das Ego ununterbrochen versucht. Wenn das Ego sich selbst Leid zufügt, versucht es dadurch Macht über das Göttliche und einen Teil von dessen Schöpfung zu erlangen. Immer wenn es leidet und sich selbst als Opfer erfährt, glaubt es, Macht über Gott erlangt zu haben und ihm dadurch irgendetwas abringen zu können. Es erniedrigt sich selbst, um sich über Gott erheben zu können. Dies ist eine zentrale Strategie, die das Ego anwendet, um seinen Getrenntheitszustand aufrechtzuerhalten. Es hegt und pflegt seine Selbstwertwunde, doch es kann nicht zulassen, dass diese vollends verheilt. Wenn das Ego keine Wunden mehr hat und keine Probleme mehr besitzt, dann findet es nichts mehr, wie es Macht über die Schöpfung ausüben könnte. Und weil es von der Macht über andere lebt, kreiert es sich immer und immer wieder künstliche Probleme und Wunden, über die es sich selbst aufrecht erhält. Könnten wir wirklich spüren, wie schmerzhaft es ist, im getrennten Bewusstsein zu leben, so würden wir schon längst nicht mehr darin leben. Das getrennte Bewusstsein lebt von Schmerz, aber dieser darf nie über eine bestimmte Schwelle hinausschießen, weil ansonsten die Grundfesten der Getrenntheit ebenfalls ins Wanken geraten. Und deshalb pendelt es stets zwischen Lust und Leid hin und her. Würden wir unverschleiert erfahren, wie höllisch schmerzhaft es ist, getrennt zu existieren, dann wäre unser Rückweg in ein heiles, vollständiges, von Liebe erfülltes Bewusstsein gewiss. Mögest du den Schmerz und den Wahnsinn der getrennten Identität in aller Deutlichkeit spüren können. Dies ist das Liebevollste, was dir zu wünschen ist, damit du in aller Klarheit den Rückweg in das vereinte Bewusstsein antreten kannst.